Ja, eine wunderschöne gute Morgen. Es freut mich sehr, wieder da in Bern sein zu dürfen und möchte vielleicht ein kurzes Update geben. Ich habe vor zwei Wochen bekannt gegeben wegen meiner Schwägerin, die Salome, mit ihrer Diagnose in Bezug auf der Krebs, was sie hat. Und ja, ich habe leider da gar keine guten Nachrichten. Sie hatte letzte Woche ein Gespräch bei den Ärzten und da ging es um die Therapie. Und es handelt sich nicht um einen Eierstockkrebs schlussendlich, sondern um einen Darmkrebs. Aber der Körper ist voll mit Metastase und somit gibt es ärztlich gesehen keine wirkliche Therapie. Ja. Sondern die Therapie, was sie machen, ist nur eine lebensverlängernde Therapie. Es ist eine Linderung der Leid, so wie die Ärzte es erklärt haben. Aber eine wirkliche Therapie gibt es für in der Stadie, wo sie ist, keine also Therapie. Und ja, für die und ganze Familie war das natürlich ein zusätzlicher Schock. Und wir haben uns der Herr hingelegt. Wir wissen, der Herr ist unser Arzt. Er ist allmächtig. Er ist es auch der, der es zugelassen hat. Und somit wird auch der Herr die nötige Kraft schenken in diese nicht einfache Situation, wo auch über die ganze Familie kommt, vor allem auch ihre Ehemann, der Samuel Hertach und die zwei Kinder, die sind ja 8 und 7 Jahre alt. Auch da braucht es viel Weisheit als Eltern. Man muss auf einer Seite stark sein für die Kinder, auf der einen Seite darf man natürlich auch mit weinen, mitleiden. Wie gesagt, diese kommende Woche wird die Therapie anfangen. Das wird ein halb Jahr lang, wird sie alle 2 Wochen eine Chemo haben, der 48 Stunden dauert. Und dann gibt es die Phase, wo es dann Körper wieder zur Ruhe kommen sollte. Und das geht ein halbes Jahr lang. Und dann wird man sehen, wie die Situation wirklich ist. Und ich glaube, Sie wissen alle, was das auch heißt und es braucht unsere Gebete und auch da vielen, vielen Dank, wenn Sie auch diese Anliegen mittragen. Ja, noch bevor ich mit uns bete, für die, die noch unsere Anlage brauchen, also die Geräte funktionieren wieder, also es funktioniert, wenn jemand eine braucht, ungeniert schnell eine holen, damit man dann auch den Predigt besser hören kann. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Gemeinde, als Geschwister im Glauben, als dein Leib zusammenkommen dürfen, um uns gegenseitig zu stärken, zu ermutigen, gemeinsam dir loben und preisen, gemeinsam an deinen Tisch zu kommen und uns erinnern, warum wir sind, was wir sind, aus Gnade, Herr. Wir denken zurück auf dies, was du vollbracht hast. Und wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Dass wir auch dieses Privileg haben, in aller Freiheit dein Wort zu studieren und deine Gnade zu erkennen. So beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wie alle Jahre wieder haben wir diese sogenannte Neujahrsgruß und das sollte uns auch in gewisser Hinsicht als Motto dienen für das kommende Jahr. Und ich lese den Vers aus Römer 15, Vers 13, wo steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Vers möchte ich gerne auch mit uns predigen, diesen ganzen Text kurz durchnehmen. Und um diesen Vers zu verstehen, warum Paulus auch diesen Segen weitergibt, dieses Gebet weitergibt, müssen wir sehen, dass es ist Paulus, der diesen Brief ja schreibt und ab Kapitel 14, Vers 1 beginnt Paulus und er redet über das Leben miteinander in der Gemeinde. Und dieser Leben miteinander in der Gemeinde, wie es halt so ist, gibt es auch manchmal Konflikte. Und eigentlich sollte es gar keinen Konflikt in der Gemeinde geben, aber diese Gemeinde damals, das war eine Mischung von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Ja, Rom war ja der Hauptstadt, der ganze römische Reich, und dann, das war eine Sammlung von Menschen aus dem ganzen Reich mit einem Schwerpunkt natürlich römisch denkende Menschen, solche, die auch diese Privileg hatten, Römer zu sein. Das war damals tatsächlich ein Privileg, ja. Jemand, der auch diese Privileg genoss, war ein Paulus. Ja, das war ein besonderer Privileg, menschlich gesehen. Aber in Christus sind wir eins. In Christus sind wir gleich. In Christus gibt es weder einen Unterschied, egal aus welcher Hintergrund man kommt. Ich lese dazu aus Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3, da lesen wir, wir kommen nachher nochmal zurück zu diesem Vers. Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch unbeschnitten, noch Barbar, Skite, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Wir sind eins in und durch Christus. Und so sollte es auch in der Gemeinde sein. In der Gemeinde gibt es einen Schwerpunkt, und dieser Schwerpunkt ist auch dies, was wir heute durchnehmen, das Abendmahl, Jesus Christus. Wir sind eins durch ihn. Und da gibt es keine Unterschiede mehr. Egal aus welchem Hintergrund wir kommen. Und Paulus beschäftigt sich dann ab Römer 14 mit diesen wichtigen Prinzipien, die Gottes Volk leiten sollten, wenn es um Fragen zweiranniger Bedeutungen geht. Da ging es um solche, die vielleicht beeinflusst waren aus ihrer Kultur. Es waren da Juden, die an Jesus glaubten. Es waren Heiden, die an Jesus glaubten. Und jetzt, wenn man als Jude an Jesus glaubt, da konnte es gut sein, dass man zum Beispiel gewisse Sachen nicht gemacht hat. Zum Beispiel, ein markanter Punkt wäre, das ist in Israel heute noch so, Schweinefleisch isst man nicht. Jetzt bekehrt sich jemand aus dem Heidentum und er hat gar kein Problem, Schweinefleisch zu essen. Aber da ist noch ein gläubiger Jude da und für ihn ist es fast ein Gräuel, wenn jemand Schweinefleisch isst, aus seinem Verständnis des Alten Testaments. Und auch dies, wie er aufgewachsen ist. Und da kommt Paulus hinein und sagt, seid sensibel miteinander. Seid sensibel miteinander und erkennt, dass die Gemeinde nicht nur jüdisch ist und nicht nur römisch ist, sondern es ist eine Sammlung von Gläubigen aus allen Nationen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip auch für uns, dass wir das ständig vor Augen haben, auch da in der Schweiz. Unsere Gemeinde da in Bern ist keine Berner Gemeinde, wo nur Berner kommen dürfen. Ja? Wo man dann der Berner Dialekt auch redet. Ja gut, das kann ich ja sowieso nicht, tut mir leid. Ja. Mir wurde gesagt, ich muss einfach ein bisschen langsamer reden, dann kommt das so. Ja. Aber nein, also teilweise, wenn jemand mit mir so richtig Berndeutsch redet, muss ich so und sagen, da muss ich mich konzentrieren. Ja. Und wenn jemand noch aus dem Wallis kommt. Aber eben, es geht nicht um eine Berner Kultur da in der Gemeinde. Es geht nicht um eine schweizerische Kultur. Ja, die Gemeinde ist immer wieder kulturell geprägt. Aber nicht um die Kultur geht es in der Gemeinde. Wir müssen sehen, dass die Gemeinde damals in Rom, lange Zeit waren keine Juden in der Gemeinde. Und dementsprechend kam die Gefahr, dass die Heiden, die sich zu Jesus bekehrten, überheblich werden gegenüber die sogenannten messianischen Juden. Weil 49 nach Christus wurde die Juden ja aus Rom vertrieben. Dieser Brief wurde 55 nach Christus geschrieben und Paulus begrüßt in diesem Brief Aquila und Priscilla, und die ja Juden waren. Das heißt, es war eine kurze Zeit, wo keine Juden in Rom waren, und später, wo der Kaiser nicht mehr da war, dann durften sie zurückkehren nach Rom. Und jetzt konnte ein Konflikt entstehen, dass die eine ganz jüdisch dachte und die andere, ich sage jetzt mal, denen war es sowieso egal, wie, von welchem Hintergrund jemand kommt. Paulus sagt, nein, Geschwister, es ist nicht egal. Es gibt Starken und Schwachen in der Gemeinde. Und eure Auftrag in der Gemeinde ist es, einander zu tragen, einander zu akzeptieren, in der verschiedenen, auch wo es um Schwäche geht. Wir müssen sehr sensibel sein gegeneinander in der Gemeinde. Das hat einen Grund, weil Christus uns genauso aufgenommen hat. Wir kommen noch gerade dazu. In Römer Kapitel 15, ich möchte die Verse 5 bis 7 lesen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nochmal, was sagt Paulus da? Ja, wir sind unterschiedlich und trotzdem eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes heißt nicht, dass wir in allem immer gleich denken. Aber wir sind eines Sinnes, einmütig miteinander, einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus loben. Das haben wir ja vorher gemacht. Gemeinsam sangen wir zur Ehre Gottes. Ich möchte uns ermutigen, auch die Lieder, sie sind Gebet. Und dementsprechend wollen wir es auch singen. Weiß, teilweise im Alter ist der Stimme schwächer. Und trotzdem wollen wir es machen. Gesang gehört, das gemeinsame Lobpreis gehört zu Gemeindeleben. Ich mahne auch unsere Jugendliche in Dübendorf immer wieder, sagt, wenn wir gemeinsam in der Jugendstunde Lieder singen, da kann es ja nicht sein, dass der eine auf sein Handy schaut und der andere, ja, der zählt da die Lampen da oben oder keine Ahnung, was er macht. Ja. Oder man miteinander redet, weil unsere Lieder sind Gebete. Gemeinsam loben und preisen wir Gott. Das ist so schön. Gemeinsam. Mann und Frau. Egal aus welchem Hintergrund, egal aus welcher Kultur. Preisen wir Gott. Es war ja so schlimm, wo da ist teilweise in gewissen Ländern, wo dieser Rasseverständnis war. Und auf einmal durften Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe nicht mehr miteinander Gottesdienst feiern. Man dachte wirklich, dass man privilegiert war, wenn man zu einer gewissen Hautfarbe gehörte. In welcher Absurdität kamen die Christen? Und Paulus geht genau da dagegen. Keiner von uns ist privilegiert. Wir sind privilegiert durch Jesus Christus. Eins zu sein und gemeinsam Gott lobe und preisen. Wir sind, Geschwister, was wir sind, durch Gottes Barmherzigkeit. Keiner von uns ist ein Kind Gottes aus eigener Kraft, aus eigener Werke. Es ist Gottes Gnade. Und deshalb bin ich ja nicht besser als der andere. Wir sind, was wir sind, durch Gottes Barmherzigkeit. Und so wollen wir auch einander mit Geduld tragen. Nochmal, wenn jemand aus gewissen Gründen vegetarisch sein will, ist unsere Aufgabe, ihm was auch dementsprechend zu tragen. Und nicht gegen ihn zu gehen. Wenn jemand aus gewissen Gründen gewisse Sachen nicht machen kann, sollten wir es akzeptieren und stehen lassen und nicht dagegen bewusst zu gehen. Paulus nennt es Stärke und Schwäche. Und je nachdem, von wo man kommt, nochmal, wenn wir zum Beispiel Missionare sind in einem islamischen Land und da bekehren sich Leute, dann würden wir gewisse Sitten, die in diese Länder normal sind, auch in der Gemeinde hineinzunehmen, um kein Anstoß zu sein gegenüber die, die sich jetzt neu bekehrt haben. Manchmal hat das mit Essgewohnheiten zu tun, mit äußerlichen Erscheinungen zu tun. Also, es ist mir nicht egal, wie es dem anderen geht. Es ist mir nicht egal, wie er sich fühlt, sondern weil er mein Bruder und Schwester in Christus ist, will ich sensibel sein. Und Paulus sagt an anderer Stelle, der Grieche bin ich ein Grieche geworden, Jude eine Jude geworden und so weiter. Er hat sich angepasst, um keiner einer Anstoß zu sein. Achtung! Das heißt nicht, dass er den Sünde sich angepasst hat. Nicht im Geringsten. Das war eine Anpassung, um keine Anstoß zu sein. Und er wusste, wo die Schwäche und die Stärke einer Kultur waren. Aber nochmal, wir müssen zurück nach Rom denken. In Rom war es eine Gemeinde, wo die Leute aus sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen kamen. Und so ruft er, seid weise miteinander. Handelt mit der Gesinnung Christi. Christus in euch. Und so lesen wir die Verse 9 bis, Verse 8 bis 12. Vers 13 ist ja der Segen, wo wir vorher gesehen haben. Und da lesen wir ab Vers 8, Römer Kapitel 15. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn aller Heiden und preist ihn aller Völker. Und wiederum, spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Paulus benutzt das Alte Testament, um etwas groß zu machen. Es war vor Grundlegung der Welt, war es Gottes Plan, die Gemeinde zu errichten. Wo Juden und Heiden gemeinsam Gott loben und preisen. Diese frohe rettende Botschaft war keine limitierte Botschaft für das Volk Israel allein, sondern das Volk Israel wurde von Gott auserwählt, als ein Werkzeug Gottes. Jesus sagt die Samariterin am Brunnen dort in Sichem, denn das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Und so lesen wir nochmal Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Jesus gekommen aus das Volk Israel. Er war ein Jude. Beschnitten am achten Tag, so wie wir es lesen. Er war aus dem Stamm Juda. Aus dem Hause Davids. Denn es musste alles so geschehen. Es war Gottes Plan. Und ich möchte das vielleicht ein wenig uns klar machen, dass oft benutzen wir diesen Ausdruck wegen der Theologie, dass die Gemeinde ein Einschub ist. Und trotzdem müssen wir sehen, dass die Gemeinde ist kein Zufallprodukt. Sondern die Gemeinde ist Leib Christi wird sie genannt im Neuen Testament. Die Gemeinde ist ein Höhepunkt in Gottes Plan. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dies festgesetzt. Und Israel wurde auserwählt als Gottes Werkzeug. Durch Israel hat sich der zukünftige Messias offenbart. Und so erfüllt sich, nochmal Vers 8, an Israel dies, was Gott die Väter vorausgesagt hat. Ich lese ein Vers, 1. Mose, Kapitel 12. 1. Mose 12. Wo Gott sich Abraham offenbart und Gott schließt ein Bund, oder besser gesagt, Gott gibt Abraham Verheißung und er sagt, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da offenbart Gott, dass durch Abraham durch sein Nachkommen der zukünftige Erlöser kommen wird, der ein Segen sein wird für alle Nationen der Erde. Das ist eine faszinierende Predigt, wenn wir mal anschauen, wie Gott durch das ganze Alte Testament immer wieder diesen Heilsplan offenbart und Israel nochmal von Gott auserwählt, um diesen Plan zu erfüllen. Egal, ob sie gut oder schlecht waren, Gott kam mit ihnen schlussendlich dazu, dass sein Sohn auf Erde kam, um uns zu erlösen. Und nochmal, da ist wichtig, es geht nicht nur um das Volk Israel, sondern, und da geht Paulus weiter, Vers 9, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Paulus zitiert da ein Vers aus Psalm 18. Das ist ein Psalm, wo er David lobt, Gott lobt, preist. Den gleichen Psalm finden wir genau gleich nochmal in 2. Samuel Kapitel 22. Es ist ein Lobpreis auf Gottes Heilsplan, und schon David erkennt, dass die Nationen, die Heiden, werden Gott loben und preisen. Und warum werden sie ihn loben und preisen? Wegen seiner Barmherzigkeit. Geschwister, was ist Barmherzigkeit? Ein Synonym für Gnade. Etwas zu bekommen, was man nicht verdient hat. Keiner von uns hat es verdient, ein Kind Gottes zu sein. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, der sich uns Menschen offenbart hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und so kam Jesus, die Juden zuerst, da ist einfach diese göttliche Ordnung, hin zur aller Welt. Und diese Botschaft, diese Heilsbotschaft gilt alle. Und das sollten wir uns immer und immer und immer wieder einschärfen, Geschwister. Bei uns, in unserem kurzen Leben da auf Erde, geht es nicht um unsere, ich sage jetzt mal, Nation. Ja, wir sind vielleicht, die einen sind stolz, Schweizer zu sein, das dürft ihr auch, das dürfen wir auch. Man darf dankbar zurückblicken und sehen, wie Gott auch mächtig gewirkt hat. Aber nicht vergessen, es ist Gottes Wirken. Es ist Gottes Gnade, dass wir überhaupt noch heute da sind, auch als Nation. Aber in der Gemeinde geht es nicht darum. In der Gemeinde geht es um eine ganz andere Nation. Leib Christi, die Gemeinde, ohne Unterschiede. Und Paulus geht da weiter und er zitiert nicht nur einmal das Alte Testament, er zitiert in Vers 10. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Da zitiert der 5. Mose, Kapitel 15, Vers 32 und 43. Jude und Heiden preisen Gott. Also schon im 5. Mose wurde vorausgesagt, es kommt der Tag, wo Jude und Heiden gemeinsam Gott preisen werden. Darum, Geschwister, meine Anliege ist immer, keine Gemeinde, die separat sind. Es braucht nicht messianische Gemeinde, deutschsprachige Gemeinde, die aus Deutschland kommen und die aus Bern kommen und die aus Zürich kommen, jeder für sich. Ja, ich in Zürich-Oberland, das hat mir jemand erklärt, da gibt es Gemeinden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ihr Berner, die Berndeutsch reden. Und das schon seit 50 Jahren. Das ist einfach so eine heilige Sprache und die reden einfach diese Dialekt. Wahrscheinlich hat sich diese Dialekt ein bisschen verändert mit der Zeit, ja. Aber es hat mich richtig überrascht, dass es sowas überhaupt gibt, ja. Aber nicht darum geht es in der Gemeinde. Wir sind ein neues Volk, ein Volk durch Jesus Christus. Und deshalb, Juden und Heiden, gemeinsam loben wir Gott. Darum müssen wir aufhören mit diesen Gruppierungen innerhalb der Leib Christi, sondern eins in Christus. Vers 11, und wiederum, lobt den Herrn aller Heiden und preist ihn alle Völker. Ein Zitat von einem wunderbaren Psalm, Psalm 117, Vers 1. Der kürzeste Psalm. Und dieser Psalm zeigt, es war schon immer Gottes Plan, dass auch die Heiden Gott loben werden. Preist ihn alle Völker. Und Vers 12 lesen wir. Und wiederum spricht Jesaja, Es wird kommen, die Wurzel Isais. Und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden offen. Jetzt zitiert er aus Jesaja Kapitel 11, Vers 1 und 10. Der aus der Außer Isais. Dieser Vers hat uns so viel zu sagen. Aber eins will Paulus ihnen groß machen, dass durch der, der aus dem Hause Isais gekommen ist, der Sohn Davids, Jesus Christus, er wird über die Heiden herrschen. Wir haben alle einen König, Jesus Christus. Und ihm gebührt alle Ehre, Lob und Preis. Deshalb in der Gemeinde soll dies sichtbar sein, wie wir gemeinsam Gott loben und preisen. Und deshalb, Geschwister, ich sage es nochmal, Glaube und Gemeinde hat wenig mit Kultur zu tun. Wenn jemand in der Gemeinde Kultur sucht, dann ist man falsch in der Gemeinde. Wenn man in der Gemeinde geht, weil dort eine gewisse Kultur ausgelebt wird, da haben wir ein falsches Verständnis von Gemeinde. Ja, es ist doch selbstverständlich, wenn man in Gemeinde unterschiedliche Kulturen hat, dass auch dies eine Gemeinde prägen wird. Aber dies ist sekundär und nicht primär. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinde offen ist für alle. Da möchte ich nochmal zu Kolosser Kapitel 3 gehen. Ich möchte einen längeren Abschnitt lesen. Kolosser 3. Und da sehen Paulus, für ihn war das so eine große Anliege, dass die Gemeinde, dass das gelebte Gemeinde auf Erde auch dies sichtbar wird, was Gott geplant hat. So lese ich Kolosser 3, ab Vers 5 bis Vers 17. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst sind. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihm geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbaren, Skitte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. So zieht nun als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliche Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer der anderen zu klagen hat. Da wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Bund der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eure Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Diese Verse, wenn man nur dies leben würde in der Gemeinde, da wird man eins erleben, Christus in uns. Das Böse abzulegen, eins in Christus und gemeinsam Gott loben und preisen, gemeinsam vor ihm zu kommen, egal aus welcher Hintergrund wir kommen. Und für Paulus war das von einer enormen Wichtigkeit. Und so sagt Paulus, und er schließt eigentlich diesen Abschnitt mit dem Segen, wo er dann sagt, Vers 13 nochmal, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt eins, der Heilige Geist ist in uns. Ihr habt es bekommen, wo ihr Kinder Gottes geworden seid. Und lasst dies, und dies, oder dies sollte sichtbar werden. Pierre hat ja einen Vers erwähnt aus Matthäus Kapitel 5, Vers 13, seid Salz. Wir sind Salz durch Christus. Aber dies sollte erkennbar sein. Darum, wir haben keine Zeit, um über Nebensachen zu beschäftigen, sondern die Gemeinde ist primär da, um Gott zu verherrlichen, Christus im Zentrum und weniger um Kultur. Und so erkennt Paulus, sind wir nicht abhängig von ihm? Und er sagt, der Gott der Hoffnung aber, Gott ist die Quelle ewiger Hoffnung, Geschwister, ewigen Lebens, ewigen Heils. Und für jeden Gläubigen ist er der Inhalt der Hoffnung, in ihm aber die Hoffnung. Und diese Hoffnung macht uns doch auch eins, gemeinsam. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir die gleiche Hoffnung. Und diese gemeinsame Hoffnung sollte uns auch dementsprechend prägen, so dass er sagt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Also diese Freude durch den Glauben, Friede, welche wir haben durch den Glauben. Freude im Glauben? Ja, Freude, warum? Weil wir Friede haben. Freude, weil wir Friede haben mit Gott. Wir haben Friede durch Gottes Gnade. Wir müssen eins erkennen, Geschwister, wir lebten in Feindschaft gegenüber Gott. Jeder einzelne von uns. Und diese Feindschaft gegen Gott trennte uns immer mehr und mehr und mehr von der einzigen wahren Gott. Und es ist Gott, der in seiner Gnade sich uns offenbart hat. Und durch seine Gnade hat Gott Friede geschaffen. Und deshalb, unsere Freude auf Erde, Geschwister, ist nicht abhängig von einer momentanen Lebenssituation. Es ist immer erstaunlich zu sehen, dass oft Menschen, die auf Erden, also gläubige Menschen, die auf Erden vielleicht körperlich leiden, vielleicht durch Armut gehen müssen, trotzdem so eine Freude ausstrahlen können. Wisst ihr warum? Weil ihre Freude ist nicht abhängig von irdischen Sachen. Wenn Paulus sagt, in Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn aller Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Er sagt es aus dem Gefängnis. Und die Philipper kannte einen Paulus. In Philipper wurde er ausgepeitscht. Er wurde in die Kerke geschmissen. Und er kann sagen, freut euch. Diese Freude hat mit einem Fokus zu tun. Welcher Fokus? Unsere Hoffnung. Und weil wir Hoffnung haben, welche Hoffnung? Erstmal, das Abendmahl. Alles ist uns vergeben worden zu dies, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Der Zorn, den wir verdient haben, nahm den Sohn auf sich. Und weil wir zu Kinder Gottes geworden sind, haben wir diese feste Zuversicht, einmal ewig bei ihm zu sein. Und heute und jetzt können wir sagen, wir sind Kinder Gottes. Wir sagen, wie der Römerbrief so wunderbar sagt, durch den Geist Gottes, aber Vater, wir haben eine persönliche Beziehung mit einem lebendigen Gott. Wir müssen immer aufpassen mit diesem Ausdruck, dass wir Angst haben von Gott. Nein, ein Christ hat nicht Angst von Gott. Wann sollte ein Mensch Angst haben von Gott? Wenn er unter seinen Zorn kommt. Ein Christ sollte Ehrfurcht haben. Aber Angst? Sollte ein irdischer Mensch Angst haben von seinem irdischen Vater? Also so eine Beziehung darf nicht sein. Ehrfurcht ja, Respekt ja. Und so eine Beziehung haben wir mit Gott, dem Vater. Er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gab. Das sollte uns immer und immer wieder vor Augen sein. Wir sollten nicht den zornigen Gott vor Augen haben. Oh ja, Gott ist auch ein zorniger Gott. Er ist zornig über Sünde und sein Zorn ist gerecht. Aber seine Liebe hat er uns offenbart, seine Gnade dort am Kreuz von Golgatha. Darum haben wir Hoffnung. Darum haben wir Zuversicht. Darum haben wir Friede mit Gott und darum sollten wir und dürfen wir uns freuen. Auch wenn teilweise viel Leid auf uns zukommt. Freut euch, sagt Paulus, im Herrn aller Zeit. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 sagt er, freut euch, und das ist ein Befehl, aller Zeit. Und diese Freude ist nochmal, das heißt nicht, dass wir jetzt alle mit einem Smiley Face herumlaufen müssen. Nein, wenn wir leiden, dann leiden wir auch. Aber in diesem Leid freuen wir uns, weil wir Hoffnung haben. In der Leid freuen wir uns, weil wir wissen, was auf uns noch kommt. Wir müssen erkennen, dass dieser irdische Leid von kurzer Zeit ist. Ewigkeit beim Vater. Ewig werden wir beim Vater sein, weil Christus für uns starb. Deshalb freut euch, weil wir Friede haben mit Gott. In Nehemia 8, Vers 10 lesen wir, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dieser Vers sagt Nehemia, das Volk ist, oder besser gesagt Esra, das Volk weinte. Warum weinte es? Weil es Buße tat über seine Sünde. Es tat Buße über seine Sünde. Und Esra sagt, weint nicht. Es ist ein Tag der Freude, wenn man erkennt, dass man vor Gott nicht bestehen kann, wenn Gott alle Sünde vergeben hat. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und an diese Freude wollen wir uns festhalten, weil er Großes getan hat. Und diese Freude, Geschwister, sollte gelebt werden auch untereinander, weil Christus im Zentrum ist. Frieden im Glauben haben wir. Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. Ja, der Vorhang ist zerrissen, Geschwister. Der Weg zu Gott ist offen. Und diese Hoffnung soll überströmend sein in uns. Hoffnung, ich lese nochmal diesen Vers, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist sein Geist in uns. Und wir müssen nur diese Kraft wahrnehmen. Diese Kraft haben wir durch das Wort Gottes. Diese Kraft haben wir durch das Gebetsleben, diese Kraft haben wir, wenn Christus in unserer Mitte ist. In aller Schwachheit. Und genau dies ist auch Paulus sein Gebet für die Gemeinde. Seid eins. Seid eins. Wenn jemand schwach ist, tragt ihn mit Geduld. Wenn jemand stark ist, ermutige die, die schwach sind. Wenn jemand anders ist, tragt ihn mit Geduld. Seid füreinander da. Und er vergisst nie, Christus hat uns angenommen. Christus hat uns aufgenommen. Wir haben es nicht verdient, es ist seine Gnade. Und deshalb, wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn gehen, Geschwister, es ist nicht eine reine Ritual. Ja, in gewisser Hinsicht ist es eine Tradition. Und trotzdem ist es nicht, sondern es sollte uns immer wieder dorthin fokussieren, was damals am Kreuz von Golgatha geschah. Immer wieder zurückbesinnen. Und jeder sollte sich dann auch diese Gedanken immer wieder vor Augen haben. Ist dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, was ich wahrgenommen habe in meinem Leben, wenn ich ein Kind Gottes ja bin, ist dies aber sichtbar in meinem Alltag, in mein tägliches Leben? Oder stelle ich so viel dazwischen? Stelle ich Prioritäten oft sehr, sehr falsch? In Kolosser Kapitel 3, was haben wir da gelesen? Kolosser 3 lasen wir, und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Unser ganzes Leben sollte ein Gottesdienst sein. Alles Was immer ihr tut, im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. So sollte unser Leben sein, Geschwister. Ein Leben, wo nicht wir leben, sondern Christus in uns. Und deshalb, lasst uns an dieser Hoffnung festhalten, was noch auf uns zukommt. Es ist eine feste Zuversicht. Lasst uns in dieser Freude des Herrn leben, weil wir Friede mit Gott haben. Und er in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Und Geschwister, nicht weil wir es verdient haben. Stellen wir uns das immer vor Augen. Nein, keiner von uns hat es verdient. Es ist Gottes Gnade. Und darum haben wir keinen Grund, überheblich zu sein. Sondern täglich dankbar sein. Herr, danke, dass ich dein Kind bin. Genau darum ist auch dieses Abendmahl da. Dankbarkeit. Zurückbesinnen und wieder neu fokussieren. Herr, ein Leben allein zu deiner Ehre. Amen. Bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, ich möchte die Brüder beten, nach vorne zu kommen, möchte ich aus dem 1. Korinther lesen. Und auch dies, ja Geschwister, auch dies ist Tradition. Wir lesen es ja immer. Wir werden es wahrscheinlich auch immer lesen. Aber es ist dies, was der Herr an Paulus weitergab. So sagt Paulus in Vers 23 von 1. Korinther 11, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte es, brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und dieses Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Also Paulus sagt, Geschwister, missachtet nicht, was dort am Kreuz von Golgatha geschah. Geht nicht oberflächlich damit um. Und dieses Mahl sollte uns nicht als Tradition sein, sondern es soll ein Besinnen auf dies, was damals geschah. Und erkennen, genau darum hat Gott seine Gnade mir offenbart. Und genau darum, weil ich zu einem Kind Gottes geworden bin, will ich auch dementsprechend leben. Und Geschwister, wenn jemand von uns kämpft, seine tägliche Kämpfe hat mit Anfechtungen, Sünde, dann kann ich eins sagen, diese Mahl gehört auch dir. Wenn du aber mit Füßen dies zerdrehst, dann ist doch mir egal, ich lebe, wie ich will. Jesus ist sowieso für mich gestorben. Dann nimm diese Mahl nicht. Deine Kämpfe sind ein Beweis, du willst zur Ehre Gottes leben. Du hast Anfechtungen und so weiter. Es gehört alles dazu. Bring es vorm Herrn. Aber wenn es dir egal ist und du deinen gewissen Lebensstil führen willst, der nichts mit Christus zu tun hat, dann lass diesen Mal einfach weitergehen und nimm es nicht. Gott, der Vater, hat uns so sehr geliebt. Er war bereit, das Wertvollste zu opfern, damit wir leben können. Wir müssen verstehen, Geschwister, Sünde ist dies, was uns trennt von Gott. Wir sollten das Sünde hassen. Hassen. Wir sollten es hassen. weil wegen unserer Sünde kam Gottes Zorn über seinen Sohn, Jesus Christus. Aber so sehr hat Gott uns geliebt. Ja, es ist sein Zorn gegenüber der Sünde und seine Liebe gegen den, für die Sünde, dass wir nicht mehr in diesem Zustand leben müssen, in dem wir einmal waren. Und so nochmal, jeder prüfe sich selbst. Wir wollen kurz Zeit nehmen, jeder für sich in der Ruhe, und dann möchte ich beten und dann gehen wir gemeinsam zum Tisch zusammen. Jeder für sich.